Ja, ich hatte mal ein Leben vor Pastor sein. Ich habe mal Bankkaufmann gelernt. In der Bank gab es eine klare Kleiderordnung. Also wenigstens in der Bank, in der ich gelernt habe, gehörte Anzug und Krawatte zur Kleidung, die man tragen musste. Interessant war, dass manche Leute, wenn sie mich privat gesehen haben im Anzug, manchmal überrascht waren. Jemand in der ersten Gemeinde, der ich war, hatte dann mal gesagt, als er mich das erste Mal im Anzug gesehen hat, ob ich mich immer verkleiden würde, wenn ich predigen würde, weil das gar nicht gewohnt war, dass ich plötzlich so aussah. Es gibt ja diesen Satz, Kleider machen Leute. Ob wir es glauben oder nicht, es ist etwas Wahres dran an dem Satz. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher dieser Satz kommt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Schweizer. Die Novelle von Gottfried Keller, Kleider machen Leute. Das Buch ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es zeigt, dass ein Mann, Wenzel Strapinski, der ist Schneidergeselle und als Schneidergeselle, um seine Kleidung zu präsentieren, kleidet er sich selber gut. Er kommt in eine fremde Stadt und wird für einen polnischen Grafen gehalten. Und weil er so schüchtern ist, bevor er das aufklären kann, verselbstständigt sich die Geschichte. Dann lernt er eine nette junge Dame kennen. Das Buch geht gut aus. Er darf die Dame trotzdem heiraten, obwohl der Schwindel auffällt. Ihr kennt vielleicht auch den Hauptmann von Köpenick, ähnliche Sachen, wo man feststellt, es ist so, ob wir es glauben oder nicht. Wir würden das leugnen, aber wir beurteilen Leute manchmal nach dem, was sie tragen, machen uns unsere Gedanken. Hätten sie was anderes an, würden wir was anderes denken. Ich will euch mal kurz zu Beginn der Predigt testen, ob ihr euch beeinflussen lasst von Kleidern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Einmal weiterklicken, bitte. Geht nicht, hängt. Kann jemand erraten, was der Mann von Beruf ist? Also, er ist nicht das, so wie, vermutlich, so wie er aussieht. Will jemand einen Tipp abgeben? Wie bitte? Habe ich nicht verstanden. Ein Fischer. Nein, einmal weiterklicken, dann werdet ihr es rausfinden. Er ist einer der Vorsitzenden, Vorstände eines der 500 größten Unternehmen der Welt. Und man sieht die Kleidung, man würde ihn anders einschätzen. Ich habe noch ein Bild für euch, wenn ihr einmal weitermacht. Was ist dieser nette Herr hier? Oberlehrer? Ach so. Präsident? Gar nicht schlecht. Einmal weitermachen. Ein mongolischer General. Stellt euch vor, der begegnet euch links oder rechts. Ihr würdet wahrscheinlich verschieden reagieren. Ein drittes habe ich noch, damit man das so sieht. Was ist dieser nette Herr hier? Sieht aus wie ein Knacki. Wenn man einmal weitermacht, ein Pastor und Missionar. Und man sieht, ich hoffe, meine These wurde dadurch schon aussagekräftig. Es ist so, Kleider machen Leute interessanterweise, obwohl es ja nur äußerlich ist, ne? Es ist ja der gleiche Mensch. Er trägt verschiedene Kleider, aber in unserem Ansehen bewerten wir den Mensch verschieden. Interessant ist, dass es aus Gottes Sicht auch eine Kleiderordnung gibt, die aber nichts mit dem äußerlichen Menschen zu tun hat, sondern mit dem innerlichen Menschen, mit mir selber. Also wo Gott uns nicht nur äußerlich andere Klamotten gibt, sondern wirklich etwas verändert. Christus und die neuen Kleider, das ist also der heutige Text, den wir anschauen. Wir haben ihn schon gehört. Ich lese einmal den ersten Vers nochmal vor aus Galater 3, Vers 27. Da schreibt Paulus, weil wir heute über die Taufe sprechen, denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Also da spricht Paulus auch von Anziehen, von Kleidung, aber er spricht davon, dass man Christus anzieht. Das werde ich erklären. Einmal vom Zusammenhang des Textes, damit ihr wisst, wo wir uns befinden, der Galaterbrief, den schreibt Paulus aus großer Sorge. Paulus ringt um die Gemeinde in Galatien. Er hat diese Gemeinde gegründet. Und nach Paulus kamen andere Leute, die etwas anderes den Menschen erzählt haben. Paulus hat den Menschen gesagt, glaubt an den Herrn Jesus, so werdet ihr gerettet. Und dann kamen Menschen, die gesagt haben, was Paulus gesagt hat, ist ganz gut. Wenn du an Jesus glaubst, das ist ein guter Start. Aber dann musst du beweisen, dass du es wirklich ernst meinst. Dann musst du dich eben anstrengen und das bestätigen, diesen Glauben. Du musst dich zum Beispiel beschneiden lassen, haben die Leute gesagt, als Zeichen dafür, dass du nicht nur äußerlich zum Volk Gottes gehörst, sondern dass du eigentlich ein Israelit wirst und das richtig ernst nimmst. Andere haben gesagt, ihr müsst bestimmte Feiertage halten, jüdische Feste feiern, nur dann könnt ihr euren Glauben bestätigen. Und Paulus sagt in Galater 1 etwas ganz Scharfes zu solchen Menschen, die die Gemeinde durcheinander gebracht haben. Er sagt, dieses griechische Wort Anathema, verflucht ist, wer ein anderes Evangelium predigt. Und er ringt darum, die Menschen zurückzuholen, auf den Kern, zum Glauben zu führen, nicht auf die Werke. Er weiß, dass Werke wichtig sind, sie sind die Folge des Glaubens, aber diese Leute haben behauptet, man braucht sie, damit der Glaube eben trägt. Und das sieht Paulus anders. Also wenn Paulus hier von der Taufe spricht, dann geht es ihm aber jetzt nicht darum, der Taufe eine Bedeutung zu geben, die ihr gar nicht zusteht, weil das macht er auch deutlich in dem Vers, der davor steht, das ist eine gute Erklärung, in Vers 26, wenn du einmal weiterklickst, denn ihr seid alle durch den Glauben Kinder, Gottes Kinder in Christus Jesus. Also wenn man Paulus gefragt hätte, was war dein eindrücklichstes Erleben, warum bist du Christ, dann hätte Paulus nicht von seiner Taufe gesprochen, sondern Paulus hätte davon gesprochen, wo Gott ihm begegnet ist in einem hellen Licht, als er auf dem Pferd nach Damaskus ritt und diese Stimme ihm gesagt hat, als er fragt, wer bist du, Herr? Und die Stimme aus dem Himmel ihm gesagt hat, Saul, Saul, ich bin der, den du verfolgst. Und in diesem Moment hat Paulus erkannt, dass Christus wirklich der Herr ist zum Glauben gekommen. Und Paulus hätte davon erzählt, und das tut in der Apostelgeschichte auch, jedes Mal, wenn er gefragt wird, berichtet er nicht von seiner Taufe, sondern er berichtet von diesem Erlebnis. Die Taufe ist dann 3 Tage später als Zeichen dessen, was passiert ist. Das lebensschaffende Element für Paulus war der Glaube. Davon spricht er. Und da möchte er die Gemeinde in Galatien wieder hinführen, an den Glauben zu Christus. Das ist das, um was es geht. Also, ich möchte das mal so erklären. Manchmal gibt es Menschen, die meinen, das, was uns rettet, sei die Taufe. So wie Paulus das vielleicht erlebt hatte, dass manche gesagt haben, was dich rettet, ist der Glaube plus die Beschneidung. Dass manche glauben, vielleicht der Glaube plus Taufe oder die Taufe alleine. Aber Paulus lehrt nicht eine Tauferrettung. Er sagt nicht, wer getauft ist, ist automatisch gläubig. Er spricht ja hier vom persönlichen Glauben. Ein Mann hatte mal einen Freund, der ihm gesagt hat, er glaubt, dass es reicht, sich taufen zu lassen. Wenn das ein ordinierter Priester tut, dann sei er eben gerettet, kommt in den Himmel, weil die Taufe an sich wirkt. Sie würde ihn von seinen Sünden reinigen, mehr bräuchte er nicht. Und dann, wenn du ein Bild weiterklickst, hat sein Freund ihm ein Bild sich überlegt. Er hat ein Tintenfässchen genommen, hat das zugemacht, eine Schnur an das Tintenfässchen und hat das Tintenfässchen ganz lang durch so einen Bach gezogen, hat gesagt, wie lange muss ich ziehen, damit das Fässchen sauber wird, also innen sauber wird. Und sein Freund hat ihm gesagt, das funktioniert nicht, du kannst das so lange durchs Wasser ziehen, wie du willst, solange der Deckel drauf ist, wird das nicht sauber. Und dann hat ihm sein Freund gesagt, siehst du, genau das Gleiche passiert bei der Taufe. Ein äußerliches Geschehen, das Wasser, kann nicht deine Sünde abwaschen, die in deinem Inneren ist. Das geschieht durch den Glauben, dadurch, dass Jesus für dich gestorben ist. Und Paulus geht es wirklich darum, auf den Kern zurückzukommen, zu sagen, was dich und mich rettet, sind nicht unsere Anstrengungen. Also nicht, dass ich mir extra Mühe gebe, so gut das ist, man darf sich anstrengen und auch Mühe geben, aber nicht, um dadurch vor Gott gerecht werden zu können, sondern als Zeichen meiner Liebe zu Gott. Aber du kannst dich abmühen, du kannst dich anstrengen, du kannst alles tun, was du willst, das wird dich nicht retten. Und darum spricht Paulus in diesem Text davon, es geht darum, Christus selbst anzuziehen. Es ist interessant, wenn ihr mal in die Bibel guckt, wie oft die Bibel von Kleidung spricht, wo Gott zum Beispiel dem gefallenen Menschen im Paradies selber Kleidung macht. Damit beginnt es. Jesus erzählt die Geschichte vom großen Festmahl, wo Leute eingeladen sind, und Jesus sagt, bei diesem Festmahl dürfen nur die teilnehmen, die die richtige Kleidung tragen. Nämlich die Kleidung, die der König ihnen selber schenkt. In der Offenbarung ist die Rede davon, dass im Himmel die sein werden, die weiße Gewänder tragen, die im Blut Christi gewaschen sind, heißt es da. Der verlorene Sohn, als er zurückkommt, bekommt von seinem Vater ein Festkleid. Warum redet die Bibel so oft von Kleidung? Weil die Kleidung ein Zeichen von Wesen und Würde war, von Bedeutung, Charakter und Eigenschaft des Trägers. Also die Kleidung symbolisierte so ein bisschen das, was der Mensch war. Und wenn Christus davon spricht, dass man Christus anziehen soll, also Paulus davon spricht, dass man Christus anziehen soll, sagt er, ihr sollt also sozusagen mit der Würde und den Eigenschaften Christi bekleidet werden. Ihr sollt Christus anziehen mit dem, wer er ist, was er getan hat, wofür Christus steht. Im Alten Testament gibt es einmal den Vers in Jesaja 61, da sagt das Jesaja: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er, also Gott, hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Der Max Lucado, der möchte das einmal deutlich machen, um uns zu helfen, das vielleicht noch klarer zu verstehen. Er hat geschrieben, als Bild für sein Leben, hat gesagt, meine einzige Befähigung, hier heute über die Gnade zu sprechen, liegt in der Kleidung, die ich trage. Und dann sagt er weiter, ich werde Ihnen erklären, warum. Und dann spricht er von der Kleidung, die er früher getragen hat. Er hat gesagt, früher trug ich einen Anzug, auf den ich mir viel eingebildet habe und ich dachte, die anderen Menschen würden das auch sehr positiv sehen, was ich anhabe. Und er vergleicht so, seine Hose, hat er gesagt, war aus seinen guten Werken gearbeitet, aus dem Stoff seiner Taten und Leistungen. Und er war stolz auf die Hose, die er trug, weil er vorweisen konnte, was er geleistet hat. Und dann sagte er, und ich trug ein Jackett, und das Jackett, das war gewebt aus meinen Überzeugungen, Dinge, für die ich eingetreten bin, gekämpft habe, die mir wichtig waren. Und er sagt, und ich habe sogar noch einen Hut getragen, und zwar einen mit bunten Federn geschmückten Hut meines Wissens. Ich habe mein Wissen zur Schau getragen, war stolz darauf. Und dann schreibt er, jahrelang trug ich diese Kleidung, bis ich feststellen musste, dass meine Kleidung anfing zu zerschleißen. Ich stellte fest, die Hose meiner guten Werke war plötzlich sehr dünn geworden und ich wollte mich mehr anstrengen, aber ich merkte, in meiner Jacke der Überzeugung klaffte ein großes Loch. Ich schaffte es nicht mehr, mich mehr anzustrengen. Und er sagte, dann versuchte ich, den Hut meines Wissens bei einem Wind festzuhalten, habe die Krempe abgerissen und der Hut war auch kaputt. Und plötzlich, wenn du einmal weitermachst, stand ich da und habe gemerkt, ich trage nur noch Lumpen. Und dann schreibt er, und mit diesen Lumpen habe ich versucht, es Gott nicht merken zu lassen. Ich habe mir Mühe gegeben, es vor Gott zu verbergen, mich noch mehr anzustrengen. Aber irgendwann schaffte ich das nicht mehr. Und weil meine Kleidung so kaputt war, fing ich an zu frieren und mir wurde kalt. Und irgendwann ging ich doch zu Gott. Und er sagt, wohin sonst hätte ich gehen sollen? Und dann sagte ich zu Gott, Gott, ich bin nackt. Und Gott sagte zu ihm, das stimmt, mein Kind, du bist schon sehr lange nackt. Er war eigentlich die ganze Zeit nackt, er hat es nur nicht gemerkt, weil das, was er trug, vor Gott nicht zählte. Und dann schreibt er in diesem Bild, was Gott dann tat, werde ich nie vergessen. Ich habe etwas für dich, sagte er. Er nahm mir die restlichen Fetzen ab und gab mir ein Festgewand, ein königliches Gewand, das Kleid seiner eigenen Güte. Gott legte es um meine Schultern und sagte, mein Sohn, jetzt hast du Christus angezogen. Was will Max Lucado mit dieser Geschichte sagen? Diese Kleidung, die uns vor Gott trägt, hält, die schenkt Gott, die ist Christus selbst. Und darüber spricht Paulus in unserem Text. Es gibt das alte Kirchenlied Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Paulus weiß, was dich und mich eines Tages retten wird, sind nicht unsere Leistungen, unsere Überzeugung, unser Wissen, sondern Christi Blut, dass er für mich gestorben ist, dass ich das angenommen habe, akzeptiert habe, das ist etwas, was mich vor Gott eben rettet. Wir tragen seine Gerechtigkeit und wir erhalten dadurch seine Vergebung und Rettung. Welche Folgen hat das, wenn jemand das so bekennt? Hannelore tut das gleich, sie wird uns erzählen aus ihrem Leben, wie sie Jesus begegnet ist, dass das für sie Realität ist. Welche Folgen hat das, wenn jemand Christus anzieht? Paulus schreibt am Anfang in Galater 3 diesen Satz, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Er begründet das so, dass er sagt, was Abraham gerettet hat, war sein Glaube, denn das Gesetz kam erst 430 Jahre später. In 1. Mose 15 heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete ihm das zur Gerechtigkeit, sein Glauben. Also Paulus sagt, die, die glauben, sind Abrahams Kinder, weil sie das, was Abraham gelebt hat, ernst nehmen. Und in unserem Text jetzt steigert Gott das nicht noch ins Unermessliche. Er sagt nicht nur, wer glaubt, ist Abrahams Kind, sondern jetzt kommt eigentlich der Hammer, wenn man sich das wirklich vergegenwärtigt, was das bedeutet. Wir lesen nochmal Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben, und ich habe es extra, glaube ich, hervorgehoben, Gottes Kinder in Christus Jesus. Wisst ihr, wir Christen sagen das immer so, wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir an Jesus glauben, ich bin Gottes Kind. Aber sich deutlich zu machen, was das bedeutet, dass Gott mein Vater ist und ich sein Kind sein darf, welches Vorrecht das ist, etwas ganz Besonderes. Also wenn Gott sagt, dass die, die an ihn glauben, seine Kinder sind, dann hat das eine besondere Sprengkraft. Das ist etwas Ungewöhnliches, ist ein Vorrecht. So wie Christus Gottes Sohn ist, sind die, die an ihn glauben, adoptierte Söhne und Töchter Gottes. In Römer 8 schreibt Paulus das, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Ich habe euch auch dazu ein Bild mitgebracht, um das zu verdeutlichen, um uns das mal deutlich zu machen. Man kann es nicht gut erkennen, links oben ist John F. Kennedy, da läuft seine Tochter rum und sein Sohn und unter deinem Arbeitstisch im Oval Office krabbelt der Sohn rum. Dieses Bild hat die Amerikaner sehr bewegt. Warum? Weil ihnen deutlich wurde, der mächtigste Mann der freien Welt ist der Präsident und gleichzeitig Vater. Und die Kinder des Vaters dürfen im Oval Office rumrennen und spielen, unter seinem Schreibtisch sitzen. Und stell dir vor, weder deine Kinder noch meine Kinder noch Kinder, die du kennst, hätten das dürfen. Stell dir vor, du wärst da hingegangen und gesagt, ich will mal meine Kinder reinbringen, dass sie unterm Schreibtisch rumkrabbeln, das hätte nicht funktioniert. Das dürfen nur die Kinder des Präsidenten. Und wenn Paulus hier davon spricht, dass wir Gottes Kinder sind, dann ist das etwas ganz Besonderes. Unser Vater ist nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten, sondern unser Vater ist der Herr aller Herren. Und bei dem dürfen wir unterm Schreibtisch spielen, da dürfen wir klagen, da dürfen wir weinen, da dürfen wir das abgeben, was uns belastet, da dürfen wir hinkommen Und da steht keiner vor der Tür und sagt, nee, du darfst nicht. Für seine Kinder ist der Zutritt zu Gott frei. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes. Gott hat Menschen die höchste Würde verliehen, die man verleihen kann. Wenn du etwas ganz Besonderes tust, bekommst du in unserem Land ein Bundesverdienstkreuz. Das ist so mit das Höchste, was du bekommen kannst. Aber Gott verleiht keine Orden, der verleiht Kindschaft. Der hängt dir nicht irgend so ein Glitzerding an und sagt, bist ein netter Mensch und lobt dich vor allen, sondern er sagt, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Also, was bedeutet das? Was folgt daraus, wenn Menschen Christus angezogen haben? Der Theologe Helmut Thielicke hat mal gesagt, er ist manchmal traurig, dass wir Christen manchmal mit so heruntergezogenen Schultern durchs Leben laufen. Ich habe das Zitat schon mal erzählt, aber ich finde es so schön, darum erzähle ich es einfach nochmal. Was er gesagt hat, wie wir eigentlich reagieren sollten, er hat gesagt, ihr Pfennigmenschen, ihr Krümelnaturen, ihr sucht auf dem Boden nach Brosamen herum und dürftet doch als Königskinder an der Tafel sitzen, dürftet mit euren Augen, statt am Parkett zu kleben, in das leuchtende Antlitz eures Vaters sehen. Also Augen hoch, auf Jesus schauen, froh sein an dem Vorrecht, das wir haben. Wenn wir Kinder Gottes sind, bedeutet das auf der anderen Seite nochmal, dass Gott unser Vater ist, zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Was soll uns dann umwerfen, sagt Thielicke, und aus den Angeln heben können, solange wir in dieses Antlitz schauen und solange wir im Namen unseres Bruders Jesus Christus sagen dürfen, aber lieber Vater. Die Frage ist, ob ich das glaube, ob mir das so bewusst ist, welches Vorrecht es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Was bedeutet das für unser Miteinander? Es hat Auswirkungen darauf, wie Menschen miteinander umgehen. Es gibt eine Modekette, Abercrombie & Fitch, die haben mal gesagt, sie wollen nur die coolen Kids in ihren Läden haben und nicht die uncoolen. Und haben das so begründet, gefragt, ob sie ausgrenzen, haben gesagt, ja, wir grenzen aus, absolut. Und sie wollten diese Standards setzen, zu uns kommen eben nur die cool sind, die sich's leisten können. Wisst ihr, Gott tut das Gegenteil. Gott grenzt seine Kinder nicht voneinander ab nach besseren und schlechteren, sondern das Evangelium schafft eine veränderte Welt. In unserem Text geht es nämlich weiter, in Vers 28, da sagt Paulus, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Also hier geht es um die Rettung und Paulus sagt, wenn es die Rettung angeht, gibt es keine besseren Christen und keine schlechteren Christen. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also es gibt keine Christen erster Klasse, zweiter und dritter Klasse. So wie das damals in der Antike war. Juden waren eben nicht die wirklichen, besonderen Kinder Gottes und dann gab es eben die anderen. Und Paulus sagt, wenn jemand an Christus glaubt, ist diese Trennung aufgehoben. Dann gibt es nicht Jude oder Heide. Paulus spricht von Sklaven und Herren. Man schätzt, dass 33% der Menschen in der Antike Sklaven waren. Und Sklaven hatten wenig Rechte, kaum Rechte. Und Paulus sagt ihnen, dass Sklaven und Herren gleich sind in Christus, was die Erlösung angeht. Und so kam es zu paradoxen Situationen, dass dann in einer Gemeinde ein Herr und ein Sklave beide Christen waren und während der eine als Sklave seinem Herrn gehorchen musste, konnte sein, dass in der Gemeinde aber der Sklave vielleicht ältester gewesen ist und über seinen Herrn plötzlich etwas zu sagen hatte. Das war für die Gesellschaft unwahrscheinlich kaum vorstellbar. Paulus sagt, es gibt nicht Mann und Frau. In der Antike scheint es Frauenmangel gegeben zu haben. Warum? Weil es ähnlich war wie in Indien, dass alle Eltern lieber Männer, also Jungs als Kinder wollten. Es wird zum Beispiel berichtet von einem Dichter, griechischen Dichter, der sagt, jeder zieht einen Sohn auf, auch wenn er noch so arm ist, und setzt eine Tochter aus, auch wenn er noch so reich ist. In der Stadt, in der griechischen Stadt hat man nachzählen können von den Registern, die man gefunden hat, dass von 600 Familien nur 6 Familien mehr als eine Tochter aufgezogen haben. Und es ist recht unwahrscheinlich, dass nur 6 mehr als eine Tochter hatten. Also man hat manchmal die Mädchen einfach ausgesetzt und sterben lassen. Also auf 140 Männer kamen scheinbar nur 100 Frauen. In Indien ist das Verhältnis noch teilweise schlimmer, schwieriger. Es gab Frauenmangel, aber Frauen hatten trotzdem wenig zu sagen, wenig zu melden. Und Paulus sagt, vor Christus sind Frauen, was die Errettung angeht, genauso wie Männer, nicht Christen zweiter Klasse. Also Paulus sagt eins, die Gnade ist der Nenner, der alle Christen gleich macht. Der gemeinsame Nenner ist allein die Gnade. Allesamt einer in Christus Jesus. Weil Gott weiß, vor ihm sind alle Menschen schuldig. Du und ich und auch alle anderen. Und das Einzige, was uns helfen kann, ist, dass Jesus für uns in den Tod geht. Das hat er getan und uns einlädt, das in Anspruch zu nehmen für uns. Also Paulus sagt, diese neuen Kleider gibt es nur geschenkt. Ich komme zum Schluss der Predigt und komme jetzt zu Hannelore. Hannelore bekennt das ja heute. Sie spricht von ihrem Glauben und der Glaube von Hannelore und von anderen Christen ist in dem Sinne auch eine Anfrage und an dich und mich. Mit was will ich vor Gott bestehen? Mit meinen Kleidern, mit meinen Überzeugungen, meinen Werken, meinem Wissen? Ich hoffe, es wurde deutlich, dass Paulus deutlich macht, das wird nicht tragen. Oder wie Hannelore uns gleich erzählt, in Christus, den sie angezogen hat, mit dem sie lebt. Worauf verlässt du dich? Hast du Christus angezogen? Ich möchte einfach Mut machen. Jesus lädt auch heute ein, dass man mit ihm das für sich in Anspruch nehmen kann, was er getan hat. Dass man sagen kann, Herr, was du getan hast am Kreuz, das möchte ich auch für mich annehmen. Ich möchte nicht mit meinen Werken, mit meinen Überzeugungen, mit meinem Wissen vor dir bestehen, weil ich gehört habe und auch die Bibel das so sagt, dass es nicht funktioniert. Ich möchte dich anziehen. Das geschieht, indem man Jesus einlädt, indem man zu ihm betet und sagt, Herr, werde du der Herr meines Lebens, nimm du meine Schuld, mach du mein Leben neu. Und wenn man das tut, verspricht Gott, dass er das tut. Jesus lädt dich ein, wie Hannelore, wie die anderen mit Jesus leben, dich an ihm festzumachen. Ich möchte euch dazu Mut machen. Wenn ihr das wollt, dürft ihr gerne nachher mich ansprechen. Ich kann gerne mit euch beten, euch anleiten. Ich möchte euch Mut machen, diese Beziehung zu Jesus zu einer persönlichen Beziehung zu machen. So wie Melanie gesagt hat, dass es nicht ein Herr ist, sondern mein Herr. Und dieser eine Buchstabe ist ein großer Unterschied. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass wir diese neuen Kleider in dir haben dürfen, dass wir dich selber anziehen dürfen, dass ja, du uns rettest, dass du für uns alles getan hast am Kreuz. Du bist für unsere Schuld gestorben, für unser Versagen, weil du weißt, dass wir mit unseren Werken, mit unseren Überzeugungen, mit unserem Wissen diesen Graben der Schuld nicht überbrücken können, dass es nicht geht. Und ich danke dir, Herr, dass du so gnädig warst, diesen Weg durch deinen Tod frei zu machen, dass du uns einlädst, mit dir zu leben. Und ich möchte dir Mut machen, wenn heute jemand hier ist, der sich noch nicht so mit dir beschäftigt hat, der das noch nicht getan hat und du ihn vielleicht angesprochen hast oder sie, dass er oder sie Mut hat, das heute auch festzumachen, dich einzuladen in ihr Leben. Und die, die wie Hannelore schon an Christus glauben, möchte ich dich bitten, dass wir dieses Vorrecht verstehen, dass wir deine Töchter sind, deine Söhne sind, dass wir nicht mit den Augen auf ein Parkett kleben müssen, so wie das der Thielige gesagt hat, sondern aufsehen dürfen auf den König, auf unseren Herrn, dass du uns ja, so begegnest, dass wir jederzeit zu dir kommen können und dass du uns einlädst, aus dem Glauben zu leben, aus der Beziehung zu dir. Das gestaltet unser Leben, aber als Folge dessen, was du in uns tun willst. Hilf uns dabei, segne uns und segne jetzt auch gleich. Ja, Hannelore, gib dir die richtigen Worte. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen und eingeladen sind, zu dir zu kommen. Amen. Wir singen vor dem, was Hannelore uns berichtet, ein Lied. Und zwar das Lied Befreit durch deine Gnade. Das macht das nochmal deutlich. Nicht durch unsere Leistung, befreit durch deine Gnade.